So, einen schönen guten Abend. Warte mal gerade, bis ein paar Leute dabei sind und den Stefan, den kann ich dann reinholen. Oh, kommen schon die ersten Anfragen hier. Servus zusammen. Servus Philipp. Ah, das hat ja gut geklappt.
Ja, wunderbar.
So, jetzt muss ich mal hier gerade den Widerhall ausmachen. Wir nehmen das Ganze nämlich direkt auch nochmal auf, damit man das später noch als Podcast hören kann. Perfekt. Okay. Oh, schon 700 Leute online. Man sieht, es gibt großen Redebedarf aktuell. Zum Gesamtmarkt, ich schaue gerade mal, die Nasdaq ist mal wieder 2% im Minus, 290 Punkte, es sah sogar eben schon mal deutlich schlimmer aus. Wir sind jetzt unter die September-Tiefs gefallen und ich weiß nicht, es ist schon lange her, ne, als wir den letzten Stream hatten. Damals war, glaube ich, noch eitel Sonnenschein und ich glaube, du hattest zu so vielen Aktien gesagt damals, oh, die sind so viel zu teuer und es sind zwar tolle Unternehmen, aber du willst sie aktuell nicht kaufen und ich glaube, die Stimmung war damals so, vielleicht auch so ein bisschen bei mir, bin ich ganz ehrlich. Ach ja, komm, lass den reden. Die Dinger, die sind richtig gut, die steigen immer weiter. Ja, und jetzt sieht man, was teilweise passiert ist. Also 30% ist ja mittlerweile noch moderates Minus bei einigen Nebenwerten. Ja, es geht ja bis minus 70, minus 80% bei einer Upstart zum Beispiel. Ich glaube, die hatten letztes Mal auch besprochen. Die Aktie ist heute auch nochmal Thema. Also wir haben wirklich so viele Rückfragen oder so viele Anfragen von Aktien. Ich glaube, wir können nur einen kleinen Teil durchgehen von den ganzen Sachen. Aber erstmal so allgemein die Frage, Stefan, wie geht's dir und was sagst du zum Gesamtmarkt eigentlich? Bist du da jetzt irgendwie schon extrem auf der Kaufseite oder was sagst du zur Fed und zur Zinsentwicklung? Interessiert dich das?
Also erstmal muss ich sagen, es ist gar nicht so schön, wenn man immer Recht behält. Also ich behalte, weiß Gott, nicht immer Recht, aber das war ja irgendwo absehbar, dass es irgendwann mal diese Börse als Einbahnstraße zu Ende sein müsste. Und das ist jetzt passiert. Ja, und dann wird jetzt natürlich gesagt, und es ist ja auch richtig, das Umfeld verändert sich und es wird Zinserhöhungen geben. Aber nee, auf deine Frage, so große Rolle spielt das für mich nicht. Klar, in dem Moment, wenn das Geld, also die Geldbeschaffung teurer wird, die Zinsen steigen, dann ist es noch wichtiger, Werte im Portfolio zu haben, die Cash generieren und sich nicht weiteres Geld fürs Wachstum besorgen müssen. Aber ich habe ja immer schon eine Vorliebe für Unternehmen, die zumindest vom Cashflow her im positiven Bereich sind. Also für mich macht es jetzt in der Auswahl keinen so großen Unterschied. Für mich ist viel, viel wichtiger die Bewertung. Und die Bewertung dieser Wachstumsunternehmen, die war ja vom Vierteljahr, als wir beide das letzte Mal, glaube ich, geredet haben, meistens jenseits von Gut und Böse. Ich musste ja mein Hightech-Stockpicking-Wikifolio, was ja gleichzeitig mein Musterportfolio ist, eigentlich schon lange Zeit radikal umbauen, weg von Wachstumswerten. Ich hatte ja kaum einen High-Growth-Wert noch drin am Schluss, weil ich die alle verkauft hatte. Was im Nachhinein jetzt gut ist, ja, also jetzt sieht das natürlich wieder anders aus. Ich schaue mir die Bewertungen regelmäßig natürlich an. Aber dass ich jetzt aggressiv auf der Käuferseite stehe, auch nicht, weil die besten Unternehmen sind mir immer noch zu teuer. Habe ich jetzt gerade am Wochenende einen Blogbeitrag veröffentlicht, so eine Watchlist von mir mit den Unternehmen, die ich am liebsten kaufen würde zu einer vernünftigen Bewertung, also Cloud-Aktien, SaaS-Aktien. Ist immer noch Enterprise Value Sales Verhältnisse von 30 aufwärts bei vielen Unternehmen. Das ist immer noch viel zu teuer. Also wenn diese Unternehmen sich nochmal halbieren, durchaus möglich, dann sind sie attraktiv. Aber das heißt nicht, dass es jetzt keine attraktiven Werte gibt. Zu einigen von denen kommen wir ja jetzt gleich. Weil tatsächlich, ich habe mich ja getraut, in meiner Story vorgestern war es, glaube ich, gefragt, über welche Aktien sollen wir heute reden. Ich muss mich jetzt schon entschuldigen, dass wir sicherlich nicht ansatzweise über alles werden reden können. Ich habe echt hunderte von Nachrichten bekommen. Wir haben jetzt mal 10, 12 rausgesucht, die wirklich sehr oft genannt wurden. Und über die werden wir jetzt schwerpunktmäßig reden. Und ja, andere Sachen werden sicherlich hinten runterfallen, was mir leid tut, aber wir könnten hier stundenlang reden.
Wir versuchen auf jeden Fall mal eine schöne Auswahl zu finden an, ich sag mal, gefallenen Engeln und vielleicht Aktien, wo die du jetzt vielleicht schon attraktiv findest und natürlich vielleicht auch Aktien, die zwar tolle Unternehmen sind, aber die immer noch sehr, sehr hoch bewertet sind. Und das Interessante ist ja, und ich glaube, was so ein Unterschied ist, der Markt, also aktuell unterscheidet der Markt gefühlt gerade gar nicht mehr, sondern alles wird einfach abverkauft, aber bald kommt ja die Berichtssaison, ja, wir starten ja diese Woche, beziehungsweise nächste Woche, und dann kann es natürlich sein, dass der Markt merkt, hey, okay, diese Aktie wurde massiv abverkauft und das läuft operativ weiter so gut und dann gibt es halt einen riesen Pop nach oben. Ne? Das kann natürlich passieren, aber darauf jetzt im Vorfeld zu spekulieren, ist halt echt schwer, weil der Schuss kann in beide Richtungen losgehen. Es kann eben auch nochmal minus 20% geben. Das ist alles möglich.
Also es wird extreme Volatilitäten geben jetzt in der Quartalsberichterstattung, absolut.
Ja. Also da wird es echt spannend.
Ich glaube, dass wir mit den Qualitätsaktien, die wir ja besitzen sollten, ich sage ja immer nicht spekulieren, sondern investieren. Und wer die richtigen Aktien hat, die in der realen Welt jetzt eben schon mehr wert sind, als der Aktienkurs aussagt, das wird dann wieder offenbar durch die Quartalsberichte. Und wenn die nicht enttäuschen, dann kann es da auch schnell mal an einem Tag 20% aufwärts gehen. Bei den hochbewerteten Cloud-Aktien zum Beispiel, wenn es da aber nur geringe Reduktionen oder Enttäuschungen beim Wachstum gibt oder auch zum Beispiel der Cashflow schlechter ausfällt als erwartet, dann kann es da auch schnell mal weitere 20-30% an einem Tag runtergehen. Ich denke, damit muss man rechnen. Das wird eine spannende Zeit jetzt in den nächsten Wochen.
Ja, zumal jetzt ja, glaube ich, diese ganzen Vorjahresvergleiche oder jetzt ist es zumindest so, dass es diese ganze Corona-Geschichte sozusagen abgehakt ist und die Wachstumsraten werden vielleicht bei der einen oder anderen, beim einen oder anderen Unternehmen deutlich absacken. Ja, und dementsprechend sind ja auch solche Aktien wie Roku, ne, die habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, sind ja richtig zerlegt worden und die sind ja wirklich im freien Fall. Aber können wir auch nochmal drauf eingehen, da ist ja unter anderem Katie Wood ordentlich am Zukaufen. Die ist ja gefühlt bei jeder Aktie, die in den Boden gerammt wird auf der Käuferseite. Ich bin echt mal gespannt, wann es dort einen Rebound gibt bei der einen oder anderen Aktie. Bei einer Aktie ist sie ja auch dabei, die hatten wir jetzt auch hier auf der Liste. Ich glaube, die fandest du auch schon die ganze Zeit so ein bisschen interessant. Das ist Coinbase. Die hat es jetzt auch zerlegt, wahrscheinlich, weil der Kryptomarkt ordentlich unter Druck ist. Aber sie wollen ja jetzt auch ein NFT-Marketplace aufbauen. Ähnlich wie die OpenSea heißt das, ne? Genau. Hast du die Aktie jetzt schon im Depot oder was sagst du dazu?
Coinbase habe ich schon seit einem halben Jahr vielleicht im Musterportfolio, ja, im Wikifolio. Also ist das klassische Thema. Ich bin der Meinung, man sollte sich nicht an der Kryptospekulation beteiligen, sondern den führenden Verkäufer in diesem Goldrausch der Schaufeln bildlich gesprochen haben. Und das ist für mich Coinbase. Kurzfristig korreliert der Coinbase-Kurs natürlich mit den Kryptokursen. Und wenn die bergab gehen, dann macht Coinbase weniger Gewinn und deswegen leidet der Kurs. Jetzt war hier ein kleiner Aussetzer beim Bild. NFT-Marktplatz von Coinbase ist ein weiterer Kurstreiber, könnte es sein. Ich sehe es eher als Problem, wenn die Cathie Wood jetzt Coinbase im Depot hat, weil sie ist schon so ein bisschen ein Kontraindikator momentan. Und kriegt auch ein Problem dadurch, wenn jetzt mal Abflüsse einsetzen aus ihrem Fonds, dann muss sie ja verkaufen und das kann dann weiteren Druck auf die Kurse geben. Also da hat man schon einiges erlebt, dass so die Lieblinge einiger Starfondsmanager dann geballt unter Druck geraten. Also ich habe momentan die Werte nicht so gerne im Depot, die sie im Depot hat. Insofern, ich würde mir jetzt schwer tun, einen ihrer Lieblinge ins Depot aufzunehmen. Auf der anderen Seite, nur, dass ich mal jetzt einer Meinung mit ihr bin, was Coinbase angeht, heißt ja nicht, also warum sollte ich jetzt dann den Wert verkaufen?
Ja.
Mach ich natürlich nicht.
Ja, ist ja auch nicht so, dass die nur Schrott im Depot hat, ne? Aber aktuell ist es halt so, dass da auch viele gegen sie wetten. Sogar, es gibt ja sogar, glaube ich, Hedgefonds, die alle Aktien, die sie hat, auf Fallen setzen. Und ich glaube, aktuell macht sie es ja so, dass sie Tesla liquidiert, weil sie Aktie natürlich hochliquide ist und sie sich ganz gut hält. Und damit immer wieder andere Aktien kauft oder zumindest die Abflüsse damit sozusagen abfedert. Aber ich finde mittlerweile, dass die, dass da das, ich sag mal so das Gummiband, so man es vorstellen kann, dass das schon ziemlich gespannt ist bei der einen oder anderen Aktie. Die hat ja auch so Teladoc und so weiter. Die haben sich ja so zerlegt mittlerweile. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Aktien bald ordentlich nach oben laufen. Und auch der Kryptomarkt, der ist ja jetzt auch zuletzt massiv runtergekommen. Diese 100.000 Dollar Kursziele beim Bitcoin zum Jahresende, die so propagiert wurden von vielen Seiten, die sind jetzt auch ganz weit weg und mittlerweile geht es ja komplett nach unten. Aber ich finde so diese Fantasie mit dem NFT-Börsenplatz, Marktplatz, das kann schon, also wenn das Coinbase gut hinbekommt, weil OpenSea ist ja auch richtig krass jetzt von den Bewertungen hochgegangen. Was da, hast du das mal verfolgt, was da gezahlt wird für irgendwelche NFTs, das ist der absolute Wahnsinn.
Also, ja, aber daran siehst du, in welchen verrückten Zeiten wir leben, oder? Also ja, das ist diese Dinge mit den Crypto-Punks da zum Beispiel, das ist
ja, genau.
Ist ja irre.
Es ist Wahnsinn, aber gut, so ist es. Ne? Ich bin mal gespannt, was das in Zukunft noch so alles bringt und wie das in den Metaverses dann umgesetzt wird, wenn man seine Avatare hat, die man als NFT irgendwie gekauft hat. Ne? Das ist schon sehr verrückt, aber gut. Aber findest du dann Coinbase jetzt aktuell auf dem Niveau attraktiv oder kaufst du dazu oder wartest du die Quartalszahlen dort ab? Weil die werden ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so gut sein, ne? wenn die ganzen Kryptos so runtergekommen sind. Ich weiß nicht, wie dann so die Handelsaktivität dort ist.
Also Coinbase-Zahlen werden natürlich augenblicklich schlechter sein als, wobei im Moment die Zahlen, die rauskommen, sind für das vierte Quartal. Am Anfang des vierten Quartals waren die Kurse noch sehr, sehr gut beim Bitcoin und bei Ether. Aber du, ich spekuliere dann nicht auf einzelne Quartalsergebnisse. Coinbase kaufe ich wirklich, weil ich glaube, auch der Brian Armstrong als CEO macht da einen hervorragenden Job. Ich habe da neulich mal einen Podcast mit ihm gehört, wirklich anderthalb Stunden, wo er über die Hintergründe seiner Firma gesprochen hat. Ich traue dem zu, dass er insbesondere das Geschäft mit den institutionellen Anlegern, dass er da führend ist. Also der Krypto-Enabler der Banken zum Beispiel ist mit Coinbase. Das ist für mich viel, viel wichtiger, diese Umsatzquellen, als jetzt kurzfristig der Umsatz, der über den Marktplatz kommt. Was ich an Coinbase toll finde, es ist schon ein hochprofitables Unternehmen. Und ich glaube, die werden auch profitabel bleiben, selbst wenn der Bitcoin jetzt noch ein bisschen weiter korrigiert. Und das ist eine ganz andere Situation als bei diesen anderen schnell wachsenden Unternehmen, die aber erstmal fürs Wachstum jede Menge Geld brauchen. Coinbase braucht kein Geld mehr, ja, da gibt es keine Verwässerung mehr. Ich glaube auch nicht, dass die anderen Marktplätze das jetzt die führende Position von Coinbase als Krypto-Marktplatz streitig machen können. Insofern, ja, ich bin Coinbase ziemlich positiv, würde aber jetzt auch nicht aggressiv nachkaufen momentan. Ist jetzt nicht so, dass es kolossal unterbewertet sehe. Für mich ist das was, wo man jetzt langsam aber sicher eine Position aufbaut, an denen man dann in 5 Jahren vielleicht mal Spaß hat.
Okay, perfekt. Bin ich mal gespannt. Also ich werde mir die Quartalszahlen auch mal anschauen. Bin da aktuell nicht investiert, finde es aber auch spannend. Da können wir ja mal gucken, wenn man von NFTs Richtung Metaverses geht. Bei Meta bist du ja auch noch hochgewichtet, ne? Bei dir im Wikifolio. Wie siehst du überhaupt das ganze Thema Metaverse? Wird das ein Flop? Ich glaube, es gibt ja einige bekannten Personen, die sagen, die kompletten Metaverses werden ein riesen Flop. Andererseits sind ja diese Verkaufszahlen von dem Oculus, von diesen Brillen und von jetzt auch die Downloadzahlen von dieser App. Und ich habe auch ein paar Freunde mal gefragt, die sind davon schon begeistert, ne, von diesen Oculus-Brillen. Also es muss schon richtig cool sein, aber ich selbst habe es auch noch nicht ausprobiert.
Also ich sage es dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Zukunft darin liegt, dass wir uns alle diese VR-Brillen aufsetzen und im Metaverse hier unser Dasein fristen. auch für die Microsoft das jetzt propagiert, für die neue Bürowelt und so weiter. Also mir reicht ein Zoom-Meeting als virtuelles Erlebnis vollständig aus. Ich muss nicht da noch realitätsnäher mit meinen Leuten, mit denen ich meine Geschäfte mache, am Konferenztisch sitzen. Also Metaverse bin ich generell nicht so optimistisch. Vielleicht bin ich da auch zu alt, keine Ahnung,
ja,
wie viele andere. Nicht, ne? Also ich will mein Leben nicht im Metaverse verbringen, sondern in der realen Welt, sage ich dir ganz ehrlich. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass da vieles passieren wird. Und das ist ja gut, Mark Zuckerberg ist jetzt so weit gegangen, dass er das ganze Unternehmen umbenannt hat. Vielleicht auch, weil er von einem negativen Facebook-Image ein bisschen weg will. Ja, ich habe Facebook, sprich Meta-Plattforms, hochgewichtet im Wikifolio. Aber nicht, weil ich so heiß aufs Metaverse bin oder so begeistert von den Aussichten, was Zuckerberg da alles erobert, was das Metaverse angeht, sondern einfach nur, weil Facebook eine Cash-Cow ist und das mit Abstand am günstigst bewerteste Big Tech-Unternehmen. Und Facebook ist billiger geworden in den letzten 5 Jahren, gemessen an Enterprise Value Cashflow Verhältnis, Enterprise Value Sales Verhältnis, was auch immer man nehmen wird. Im Gegensatz dazu ist Microsoft oder Apple, glaube ich, um 150% teurer geworden, wenn man jetzt solche Bewertungsmaßstäbe anlegt. Also reif für eine dicke, fette Korrektur. Und Facebook sehe ich da viel, viel weniger gefährdet. Fühle mich gut aufgestellt mit diesen Metaverse-Aktien daher. Genauso übrigens wie Alphabet, die sind auch nicht wesentlich teurer geworden in den letzten Jahren. Und das sind meine Big Techs, die ich habe. Alphabet und Meta-Plattforms, alles andere finde ich zu teuer.
Ja, ich habe noch Amazon, habe ich noch.
Amazon
ist ja auch günstiger geworden. Die war zwar immer teuer, die läuft ja jetzt seit über einem Jahr, glaube ich, seitwärts oder noch länger, keine Ahnung. Da wartet man ja schon lange mal, dass sich was tut in Sachen Split oder Abspaltung AWS, aber na gut, bei Facebook ist halt das Problem, ne? Die kriegen ja von allen Seiten immer noch ordentlich Gegenwind, ne? Von Apple, von der Regulierung. Die jungen Nutzer laufen teilweise weg. Also was ich krass finde und was schon, also ich glaube so die Facebook-Plattform, deswegen war es, glaube ich, schlau, das umzubenennen. Also Facebook.com, die Plattform ist irgendwie tot. Wer macht da schon noch was, ne? Also das Ding ist platt. Ich frage mich auch, welche Unternehmen dort noch so viel Werbung schalten. Da sind gefühlt nur Trolle unterwegs noch oder Fake-Profile. Und was auch krass ist, das Problem hast du ja auch die ganze Zeit. Auch hier auf Instagram und so sind Fake-Profile. Und egal, wie oft das alles auch gemeldet wird, die gehen nicht weg, ne? Also das ist echt so nervig mittlerweile. Und das wird immer mehr. Und ich bin mal gespannt, wie lang das noch dann gut geht, aber an sich ist das natürlich schon ein krasser Cash-Cow, ne? Und du hast recht, ne? Die Rule of 40 zum Beispiel ist ja noch bei 74, ne? Brutales Umsatzwachstum noch, also Geld verdienen tun so ohne Ende, ne? Das stimmt.
Ich glaube, dass das Image viel, viel schlechter ist als das Unternehmen in der Realität und warten wir es ab, was mit dem Metaverse wird. Ich habe ja letztes Jahr vor allem darauf gesetzt, dass Facebook es schafft, eben ein digitales Zahlungssystem auf die Beine zu stellen. Das ist, glaube ich, ein größtes Problem, dass das Image so schlecht ist, dass auch die Regulatoren weltweit so eine Angst vor Zuckerberg haben und alles verbieten, was bei anderen Firmen vielleicht durchgehen würde. Ja, also ist ja fast unvorstellbar, dass Facebook nochmal eine größere Übernahme macht.
Ja. Deswegen, also finde ich auch, aber Alphabet, komischerweise, die werden aktuell nicht so angegriffen, obwohl sie ja eigentlich auch eine riesige Marktmacht haben und Microsoft auch nicht. Irgendwie kriegt alles aktuell Meta ab, aber ja, vielleicht ist es ja auch eine Chance. Also die Aktie hält sich ja auch ganz gut, ne? Wenn man das vergleicht zu anderen Aktien.
Ganz genau.
Also für mich ist es auch eine gute Halteposition. Ich werde da jetzt auch nicht neu einsteigen und so, aber gibt es auch keinen Grund, die Aktie zu verkaufen für mich deswegen. Und genau, hier schreibt auch jemand mit WhatsApp, ne? Da wurde ja auch noch gar nichts gemacht in Sachen Monetarisierung, wobei ich merke, die ersten Leute, die auf Signal umstellen, ne? Kennst du den Messenger? Da kannst du sogar Kryptos hin und her schicken oder bezahlen und so mit, ne? Hat ja mehr Privatsphäre, habe ich schon so die ersten Kontakte jetzt auch in Signal. Bin mal gespannt, das muss man auch beobachten, ob WhatsApp nicht vielleicht jetzt doch irgendwie so ein bisschen das Wasser abgegraben bekommt.
Also ich habe auch diese Leute im Bekanntenkreis, die mich überzeugen wollten, hier komm nach Signal, wieder mal nach dem letzten Datenschutzskandal war das, glaube ich.
Ja, genau.
Dann gehen ein paar Leute nach Signal, aber die große Stärke von WhatsApp ist ja, oder von Messenger, den Facebook-Tools jedenfalls, es sind alle da. Ja. Und dauerhaft diese Apps alle zu löschen, das bringt dann kaum einer. Also ich habe die ersten wieder, die jetzt dann doch mir wieder ihren WhatsApp-Kontakt geschickt haben, weil sie doch wieder da sind. Ja. Ich denke, diese Netzwerkeffekte sind einfach völlig unterschätzt immer noch. Also wenn ich mir die Bewertungen angucke, jetzt von Meta-Plattforms und anderen Unternehmen und auch wie viel mehr eine Apple zum Beispiel jetzt wert ist als Facebook, ist ja, glaube ich, Faktor 5 oder so, die Apple jetzt teurer ist. Ich glaube, dass der Apple kolossal überschätzt ist. Es ist klar, hat sich da der Umsatzmix verbessert und es geht jetzt mehr in Richtung Services und weniger in Richtung Hardwareverkäufe. Aber es ist nach wie vor die 100%ige Abhängigkeit vom iPhone. Ja, auch die Services, die sind nur so lange gut, wie die iPhone-Verkäufe gut sind. Ja. Ich habe kein Apple, ich habe stattdessen Meta-Plattforms und ich fühle mich wohl dabei.
Ja, mal sehen, was Apple mit seiner VR-Brille da macht. Aber mir ist die Aktie jetzt auch zu teuer wieder gelaufen. Ich bin leider auch bei Apple nicht dabei, aber wenn man sie hat, kann man sie natürlich auch behalten. Ne? Genau. Dann können wir ja mal, weiterschauen. Du hast ja, ich glaube, wir haben letztes Mal schon über Landing Club gesprochen. Das ist ja eine Plattform mit einer künstlichen Intelligenz oder mit Algorithmen, die dann relativ schnell, ich glaube, innerhalb von Sekunden entscheidet, ob jemand einen Kredit bekommt oder nicht. Und Kredite sind ja in den USA, ich glaube, um ein Vielfaches wichtiger als hier in Deutschland, weil da läuft ja so viel über Kredite und die sorgen eben auch dafür, dass die Kredite teilweise günstiger werden, weil sie irgendwie anscheinend bessere Funktionen haben als normale Banken, um das einschätzen zu können. Und die sind ja brutal gewachsen, ähnlich wie Upstart. Beide Aktien sind aber jetzt deutlich zurückgekommen. Und ich weiß nicht, hat das auch irgendwelche Auswirkungen jetzt, dass die Zinsen weiter steigen, dass es dann, dass die Verbraucherkredite teilweise teurer werden und dass es dann ja theoretisch noch wichtiger wird, zu schauen, gute Finanzierungsmöglichkeiten zu bekommen mit Krediten. Also eigentlich müssten die ja dann irgendwie mittelfristig sogar davon profitieren, wenn die Verbraucherkredite und so weiter teurer werden. Und die letzten Zahlen zu den Verbraucherkrediten, ich glaube aus den USA, die waren wieder deutlich höher als erwartet. Also die Damen und Herren in den USA verschulden sich noch stärker als erwartet. Ne? Und das geht immer weiter dort.
Ja, also es ist super interessant jetzt, das zu beobachten, was um Landing Club herum passiert. Und vor allen Dingen im Vergleich auch zu Upstart. Upstart ist ja, du hast eben gesagt, es ist eine Plattform im Zusammenhang mit Landing Club. Die reine Softwareplattform, das ist ja das Geschäftsmodell von Upstart, nicht von Landing Club. Landing Club ist ja seit einem Jahr jetzt eine Bank, ja, was es auch unheimlich schwer macht zu bewerten. Mich hat, beim Aktienguide zum Beispiel haben wir riesige Probleme mit den Zahlen für Landing Club, weil es war ein Softwareunternehmen oder eine Peer-to-Peer-Kreditplattform irgendwann mal in grauer Vorzeit. Dann hat sich das Geschäftsmodell gedreht, sie haben eine Bank gekauft und jetzt sind sie plötzlich eine Bank. Was natürlich bedeutet, dass die üblichen Kennzahlen, mit denen man ein Softwareunternehmen bewertet, gar nicht mehr relevant sind. Ja, also wenn du die Bilanz anguckst, da stecken jetzt plötzlich 2 Milliarden Dollar drin, die aber die Einlagen der Kunden sind. Mhm. Ja, das kann ich ja nicht beim Berechnung des Enterprise Value Sales-Verhältnisses zum Beispiel vernünftig heranziehen. Also soll heißen, nicht nur wir, die ganze Welt hat Probleme, Landing Club zu bewerten, mit den einfachsten Kennzahlen. Also man müsste jetzt bewerten wie eine Bank, dann aber tut man dem Unternehmen wieder Unrecht, weil enorme Werte drinstecken in dieser Technologie, in dieser Plattform, in den Netzwerkeffekten, in dem IP der künstlichen Intelligenz und so weiter. Also für mich ist das eine der spannendsten Stories momentan. Kaum einer kann es richtig fassen, kann richtig fundamental analysieren. Man sieht jetzt nur, Landing Club hat sich im Kurs auch halbiert, wie diese ganzen Softwarefirmen auch. Wenn man aber den Kursverlauf mal ein bisschen längerfristig betrachtet, seit einem Jahr nur hat sich ja Landing Club verdoppelt im Wert.
Ja.
Seit 2 Jahren vervierfacht oder so. Also
hier sieht man noch, man sieht noch den Aufwärtstrend, würde ich sagen. Ne? Also
genau.
Dieser letzte Hype, der war vielleicht auch so ein bisschen zu groß. Ne? Die hat ich erinnere mich noch ganz gut, die hat ja 2 Mal nach Quartalszahlen so riesige Gaps gemacht einfach.
So ist das.
Ja, und die wurden jetzt beide auch wieder geschlossen fast.
Also deswegen, aber jetzt haben wir eine andere Situation mit den Zinssteigerungen. Ja, und du hast ja ganz richtig gesagt, es könnte ja auch so wirken, wie du gerade beschrieben hast. Ist aber Spekulation. Man kann einiges lesen, was gesagt wurde. Ja, auch das Management glaubt nicht, dass es eine Zinssteigerung unbedingt negativ ist fürs Geschäft. Aber letztendlich, die können viel erzählen. Es kommt jetzt darauf an, was dann rauskommt. Deswegen, ich bin bei kaum einem Unternehmen so gespannt auf die Quartalszahlen wie bei Landing Club. Auch ich wage da kaum zu prognostizieren, wie das ausgeht. Ich weiß nur eins, die Marktkapitalisierung, um jetzt mal bewusst Market Cap zu nennen und nicht Enterprise Value, liegt bei 2 Milliarden ungefähr. Es ist die in den USA größte Plattform für diese Zwecke. Es ist ein riesengroßer Markt. Ich glaube, die Technologie ist nicht schlechter als die von Upstart. Upstart zum Beispiel ist ja noch viel stärker gefallen im Kurs. Ich glaube, die haben sich mittlerweile fast geviertelt.
Von 400 Dollar auf 108 Dollar. Das
muss man sich vorstellen. Also die haben sich geviertelt.
Seit November. Seit November. Das ist wirklich unfassbar, oder? Und es gab keine schlechten Nachrichten oder so. Ja. Einfach geviertelt.
Aber Michael, Upstart hat immer noch 9 Milliarden Kapitalisierung gegenüber 2 Milliarden bei Landing Club. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, warum ich in Landing Club investiert bin und nicht in Upstart. Wobei ich sagen muss, Upstart hat eigentlich das bessere Geschäftsmodell. also wenn ich besser sage, das besser skalierbare Geschäftsmodell. Upstart auf dem Niveau unter 10 Milliarden halte ich auch schon wieder für interessant. Aber ja, also ich bin sehr, sehr optimistisch, was Landing Club angeht. Lassen wir es dabei.
Ja, also nur mal kurz, wieso die Upstart-Aktie so stark gestiegen war. Die Zahlen zum dritten Quartal, also das ist ja schon, das Wachstum war ja schon brutal, ne? Also die hatten 228 Millionen Umsatz gemacht. Das war ein Wachstum von 250%. Also das ist schon richtig krass. Und sie sind ja auch schon, wie ich das sehe, glaube ich, deutlich profitabel, ne? Also das hat anscheinend so einen riesigen Hype ausgelöst. Aber es war eben, also was waren das dann, 40 Milliarden MCAP für 228 Millionen Dollar Umsatz? Das ist auch einfach richtig, ja. Also richtig übertrieben.
Upstart wird eben jetzt auch interessant nach herkömmlichen Value-Maßstäben. Also Verhältnis Enterprise Value zu Free Cash Flow. Kann ich übrigens jedem nur empfehlen. Jeder von euch, hier gucken gerade 1500 Leute zu, der immer noch hauptsächlich mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis arbeitet. Ich will jetzt ein bisschen provokativ sprechen. Vergesst das KGV, schaut stattdessen auf das Verhältnis von Enterprise Value zum Free Cashflow. Ihr werdet euch wundern, was da manchmal für Unterschiede sind. Bei vielen Unternehmen ist es auch eine sehr ähnliche Kennzahl, aber gerade bei Hightech und stark wachsenden Unternehmen ist oftmals ein riesengroßer Unterschied. Die machen ja offenbar oftmals noch gar keinen Nettogewinn, sondern dass man KGV noch gar nicht ausrechnen kann. Mhm. Deswegen sind wir aber trotzdem jetzt oftmals schon in Regionen von einem Multiplen von 20 zum Cashflow. Ja, vor 3 Monaten haben wir noch geredet von Multiplen von 20 zum Umsatz. Ja? Ja. Also wenn ich ein schnell wachsendes Unternehmen zum 20-fachen des Cashflows kaufen kann, dann bin ich schon ziemlich glücklich wieder.
Aber was sind so für dich so gute Verhältnisse bei Enterprise Value, Cashflow? Guckst du da auch nach Branchen? Oder ich sehe jetzt, wenn du gerade hier zum Beispiel Upstart steht hier noch mit 37 zum Beispiel. Ist das für dich dann schon interessant? Also eigentlich bei so einem stark wachsenden Unternehmen hört sich das ja schon einigermaßen vernünftig wieder an, oder? Ich meine, ja, wenn das Unternehmen weiter dreistellig wächst, ja, das ist ja der Wahnsinn.
Das wird es nicht, ja. Diese Wachstumsraten, dreistelligen Wachstumsraten sind vorbei.
Meinst du, aber so schnell? Also wenn man sich den Kreditmarkt anschaut, ich glaube, der ist ja Billionen, also Trillion Dollars groß, ne? Also der Kuchen ist schon relativ groß, also einige Quartale könnte es ja schon noch weitergehen wahrscheinlich. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, was der Ausblick war, aber die werden auf jeden Fall immer noch sehr stark wachsen.
Kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also ich gehe bei all diesen Betrachtungen davon aus, dass dreistelliges Wachstum, wenn so ein Unternehmen mal ein paar hundert Millionen Umsatz erreicht hat, nicht dauerhaft möglich ist. Ob das jetzt im nächsten Quartal schon zurückgeht oder noch 3 Quartale weitergeht, keine Ahnung.
Okay, bin mal gespannt. Also bei Upstart schaue ich ganz genau auf die Quartalszahlen. Das ist für mich aber auch so ein Kandidat neben Landing Club, den ich mir vielleicht ins Langfristdepot mal reinpacke, auch wenn es natürlich teuer ist und spekulativ ist. Aber ja, wie gesagt, der Kreditmarkt in den USA, der ist so riesig einfach. Und wenn die wirklich ein führender Player werden und weiter so stark wachsen, ja, schauen wir mal. Also finde ich auf jeden Fall auch ist ganz interessant.
Die absolut. Stimme ich dir zu. Ja.
Okay, dann können wir ja nochmal vielleicht als nächstes, was oft nachgefragt wurde, ist Square, beziehungsweise jetzt heißen sie ja Block. Die hängen ja auch so ein bisschen wie Coinbase, hängen sie ja auch unter anderem, glaube ich, so ein bisschen am Kryptokurs. Und vielleicht hängen sie auch so an den Aktien allgemein aus dem Payment-Sektor. Die hat es ja alle zerlegt in letzter Zeit. Ja? PayPal ist extrem runter, auch teilweise Kreditkartenunternehmen, aber eben auch Block ist jetzt massiv runtergegangen. Wie siehst du die Aktie? Bist du da investiert? Oder die hat ja, ich muss mal gerade schauen, die hat ja auch jetzt mittlerweile, müsste sie sich auch halbiert haben, glaube ich. Also ich habe die schon relativ lange im Langfristdepot, bin immer noch massiv im Plus, aber das Plus sah natürlich auch schon mal deutlich besser aus, muss ich sagen. Denn der Vorteil ist ja eigentlich bei Block, ne? Ich meine, PayPal und so ist ja ordentlich gestutzt worden, weil sie ja eBay als Kunden verloren haben, weil sie viel online machen und zuletzt gab es ja ganz viele Meldungen, dass der E-Commerce, dass sich das Wachstum massiv abschwächt. Ja. Gab ja auch so einiges an Enttäuschungen zum Black Friday, ne, dass es da eben nicht mehr so weitergeht. Aber Block hat ja eben auch noch diese ganzen Kartenlesegeräte im normalen Retail-Bereich. Also eigentlich könnten die ja so ein bisschen auch vom Reopening profitieren, aber irgendwie die Aktie macht nichts, oder?
Also Block sehe ich immer im Zusammenhang mit Jack Dorsey und zudem habe ich ein bisschen gespaltenes Verhältnis, weil ich in Twitter investiert war. Und er da wirklich keinen guten Job gemacht hat.
Bist du raus bei Twitter, ja?
Twitter bin ich schon länger jetzt raus, ja. Also okay. Lange bevor er seinen Abgang gemacht hat. Ich würde okay. jetzt eher den Einstieg wieder überlegen, nachdem Jack Dorsey weg ist. Ja, klar. Square ist schon interessant. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Jack Dorsey versucht, hier seine beiden Babys zu vereinen und Twitter zu kaufen.
Okay.
Denk mal an mich. Also ich glaube, Twitter steht zum Verkauf. Der neue CEO ist ja ein Mann von Jack Dorsey, ist ja nicht irgendwie von extern geholt worden, sondern von intern befördert. Ich würde mich nicht wundern, wenn Twitter zum Verkauf steht und Jack Dorsey versucht, es zu Block zu holen und da so eine super App dann draus zu machen, eben mit der Reichweite von Twitter. Könnte Sinn machen. Ich habe Square ganz, ganz früh im Depot gehabt. Auch in meinem Wikifolio ist noch eine einzige Aktie drin als Trophäe sozusagen. Ist, glaube ich, immer noch ein Tenbagger. Aber ob ich mir jetzt Square unbedingt oder Block auf dem Niveau kaufen würde, wo es jetzt steht, eher nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwischen Coinbase und Block entscheide, bei beiden habe ich die Fantasie aus Krypto. Aber der Brian Armstrong kommt mir als der fähigere CEO vor im Vergleich zu Jack Dorsey. Jack Dorsey ist sehr, sehr visionär. Aber ob er unbedingt geeignet ist, ein Unternehmen mit, was habe ich hier aufgeschrieben, 65 Milliarden immer noch Enterprise Value zu führen, ich bin mir da nicht so sicher. Also
vielleicht hat er ja jetzt mehr Zeit, wenn er jetzt bei Twitter aufgehört hat, vielleicht ja. kann er sich jetzt mehr um Blog kümmern. Ja.
Das spricht dafür, da hast du recht, ja, er hat jetzt da den Fokus. Es sei denn, er kommt wieder mal auf die Idee, dass er lieber mehr sich aufs Meditieren verlegt. Er hat ja offenbar einen Arbeitsstil, der sehr, sehr ungewöhnlich ist, um es vorsichtig zu sagen. Das ist genau das, was ich meine. Er ist sicherlich ein genialer, visionärer Mensch, der ein Startup groß machen kann, aber Square ist jetzt ein Großkonzern. Ja, also da brauchst du vielleicht doch eine andere Art von Manager.
Okay, bin ich mal gespannt. Also ich mache da jetzt auch nichts. Aktie ist auch böse im Abwärtstrend jetzt immer noch. Ich würde auch mal die Quartalszahlen einfach abwarten. Mal sehen, was die so bringen dann einfach. Können ja mal jetzt, ich glaube, das letzte Mal war das größte Thema immer so ein bisschen der Cyber-Security-Sektor. Da hattest du ja auch einige Unternehmen immer mal angesprochen, die zwar richtig toll sind, aber jenseits von gut und böse bewertet sind. Ich glaube, CrowdStrike hatte irgendwie so ein Enterprise-Value-Sales-Verhältnis von 60-70 oder irgendwie sowas in die Richtung. Jetzt hat sich die Aktie oder auch Cloudflare, ich glaube, die haben sich mittlerweile jetzt auch beide halbiert. Ich habe bei Cloudflare jetzt auch mal so eine kurzfristige Position aufgebaut. Mal gerade mal schauen, wo steht denn die jetzt überhaupt, Cloudflare? Ach, die ist sogar ins Plus gedreht. Ja, Wahnsinn, gibt's sowas? Die Aktie ist im Plus. Kennt man gar nicht mehr. ist immer noch 34 Milliarden Dollar wert, Cloudflare. Sind das für dich jetzt schon wieder so erste Einstiegskurse oder hältst du dich da immer noch raus bei den Aktien?
Also sind alles Werte von meiner Watchlist, aber eben von dem Teil der Watchlist, wo diese tollen Unternehmen, die viel, viel zu teuer sind, draufstehen. Und du sagst es ja gerade, von einem Enterprise Value Sales von 60 sind jetzt zurückgekommen auf 30. Aber es ist ja nicht so, dass die sich jetzt vom Umsatz her verdoppeln jedes Jahr. Ich glaube, Cloudflare liegt bei 50% Wachstum, was ja. aller Ehren wert ist. Ja, das ist ein fantastisches organisches Wachstum. Aber es sind eben nur 50%. Wenn ich jetzt sicher bin, oder wäre, dass dieses 50% Wachstum die nächsten 5 Jahre so weitergeht, ja, dann ist das alles prima. Dann ist auch das Enterprise Value Sales Verhältnis von 30 in Ordnung, weil das geht dann runter irgendwann auf einstellige EV Sales Verhältnisse. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Kein Mensch weiß doch, wie das weitergeht mit der Umsatzentwicklung und all den tollen neuen Produkten, die Cloudflare da jetzt anbietet, um AWS aggressiv anzugreifen. Ja. Ich kenne die Story, ist toll, aber keiner braucht doch glauben, dass Amazon sich das einfach so gefallen lässt. Das heißt, in dem Moment, wenn die Cloudflare ernst nehmen, werden die reagieren mit ihrem Pricing, mit anderen Möglichkeiten, die sie haben. Also soll heißen, Enterprise Value Sales Verhältnis von 30 würde ich nie bezahlen für so ein Unternehmen. Ist mir viel zu risikoreich. Da verpasse ich lieber mal einen Ten-Bagger, das kann durchaus sein. Ja, wenn Cloudflare da jetzt den Durchbruch schafft und tatsächlich hier die nächste AWS wird, klar, dann habe ich einen Ten-Bagger verpasst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es anders kommt und dass sich Cloudflare weiter halbiert, nochmal, ist durchaus auch da. Und ja, für mich ist das spekulativ und ich bin nicht davon überzeugt, dass Cloudflare heute auf dem realen Markt für Unternehmen außerhalb der Börse deutlich mehr wert ist als das, für das sie jetzt gehandelt werden. Also lasse ich einfach die Finger davon und bleibe an der Seitenlinie.
Was sind denn für dich solche guten Verhältnisse Enterprise Value Sales bei solchen SaaS-Unternehmen, die, sagen wir mal, mit 50% wachsen oder wenn Umsatzwachstum vielleicht auf 30-35% zurückgeht? Was würdest du da für ein Enterprise Value Sales Verhältnis zahlen, dass du sagst, okay, jetzt wird sie interessant? Ist es dann ein 30er oder 20er oder wo wird es interessant?
Ich habe das mal zusammengeschrieben sogar. Also kann man auf meinem Blog nachlesen. Wer das erste Mal hier mir so zuhört und Lust hat, da mal in meine Strategie einzutauchen. Ich habe ein kleines E-Book verfasst, kann man sich auf meinem Blog runterladen. Da steht das unter anderem auch drin. Das ist so aus meiner Vergangenheit als Softwareunternehmer. Was war man da im Bereich so bei Übernahmen von kleineren Firmen bereit zu zahlen oder auch Private Equity Investoren? Was sind die bereit zu zahlen? Das sind in der Regel einstellige Enterprise Value Sales Verhältnisse. Wenn es ein guter Umsatzstrom ist, also wiederkehrender Umsatzstrom, hohe Bruttomargen, dann kann das schon mal das Zehnfache sein, aber nicht das 30-fache. Wenn sowas zustande kommt, natürlich gibt es auch Unternehmensübernahmen zum 20-fachen Sales. Ja, wenn wieder eine SAP mal der Meinung ist, sie wollen ein Unternehmen unbedingt haben oder eine Salesforce. Marc Benioff kann nachts nicht schlafen, weil er unbedingt Slack haben will. Dann zahlt er auch mal den 25-prozentigen Sales. Aber das sind dann wirklich strategische Akquisitionen. Nicht, weil das Unternehmen oder der Cashflow so viel wert ist in dem Moment, sondern nur, weil aus irgendwelchen strategischen Gründen der Übernehmende der Meinung ist, er muss das jetzt unbedingt haben und es ist für ihn in der Situation so viel wert. Darauf würde ich aber nie spekulieren. Ich habe auch gerne als Plan B irgendeine Übernahmefantasie bei meinen Werten, aber es ist für mich nie der alleinige Investment Case. Und deswegen Cloudflare zum 30-fachen des Umsatzes ist viel zu teuer.
Okay, ja, die Analystenschätzungen, aber wie gesagt, du hast recht, das ist natürlich schwer zu sagen. Die sagen jetzt für letztes Jahr 2021 650 Millionen Umsatz. Dieses Jahr soll es auf 889 Millionen hochgehen und 2023 auf 1,2 Milliarden. Ja. Danach sogar 1,7 Milliarden. Also das Wachstum soll sehr hoch bleiben, aber klar, da kann so viel passieren.
Das glaube ich dir gerne. Dann sind wir aber schon, was hast du gesagt, 2024?
Ja.
Und wir haben immer noch weniger als 2 Milliarden. Und wie viel soll das heute wert sein? Paar 30 Milliarden oder so?
33 Milliarden, genau.
Also hallo, ich glaube, wir haben...
Und sie machen ja noch keinen Gewinn halt, ne? Das ist natürlich auch krass. Ne? Und deswegen ist die Aktie, glaube ich, auch aktuell so abgeschmiert, weil alle Aktien, die noch gar keine Gewinne machen, die wurden jetzt wegen den Zinserhöhungsgeschichten noch stärker abgestraft. Und Unternehmen, die starke Cashflows haben, die halten sich ja ganz gut. Ne? Deswegen, das ist... Na, es ist... Genau. Kann natürlich immer noch weiter runtergehen. Ne? Und bei CrowdStrike, ich glaube, die wachsen ja sogar noch schneller. Die hatten nicht über 60% Wachstum sogar im letzten Quartal, aber ich glaube, die ist mindestens genauso teuer gewesen. Ich muss gerade mal schauen. Hast du die schon im Blick oder sind die auch viel zu teuer noch?
Also, ich beschäftige mich momentan tatsächlich mit ganz anderen Aktien. Okay. Das Thema Cybersecurity war ja teilweise echt hoch bewertet, hochgewichtet bei mir. Ich hatte ja Zscaler, CrowdStrike eben tolle Gewinne gemacht damit, mich dann verabschiedet. Ich habe jetzt noch Qualys, ist meine Cybersecurity Story. Die sind eben zum Enterprise Value Sales Verhältnis von 10 ungefähr bewertet, wachsen natürlich viel, viel weniger, also wachsen weniger als 20%, so 15% ungefähr im Jahr. Aber die machen 40% Cashflow-Marge, 40%.
Ja, das ist okay.
So, und das sind für mich die Aktien, ja, wenn jetzt die Zinsen steigen, Cashflow wieder mehr wert ist und dann nur eine geringfügige Erhöhung des Wachstums von, sagen wir mal, im letzten Jahr war es, glaube ich, eher 12%, dieses Jahr 15%, lass es nächstes Jahr 18% sein, in einem positiven Szenario. Bei 40%, wenn Sie die Cashflow-Marge einigermaßen halten können und das Wachstum steigern, dann kann so eine Aktie, ja, ich will jetzt nicht sagen, abgehen. Das wird kein Multibagger. Aber ich bin in solchen Zeiten wie jetzt froh, wenn ich einen Investment Case analysiere, der mir relativ wahrscheinlich macht, dass die Aktie nächstes Jahr 20% teurer ist und vielleicht in drei Jahren 50% höher steht als heute. Klar, würde jetzt jeder sagen, ach, der Waldhauser, der ist wieder so konservativ und der macht doch 30% im Jahr mit seinem Wikifolio oder jetzt gerade noch 25 auf die letzten 5 Jahre im Schnitt. Wie will er mit solchen Aktien das schaffen? Ist schon richtig. Ich richte mich darauf ein, dass es in den nächsten Jahren schwieriger wird mit steigenden Zinsen. Und wenn das kostenlose Geld nicht mehr fließt, dann muss man auch mal mit 15% im Jahr zufrieden sein. Aber hallo, auf welchem hohen Niveau jammern wir denn hier rum?
Ja, also das stimmt. Wobei Qualis ja sich echt gut gehalten hat.
Schreibt ne? einer, wir sind jung und brauchen das Geld, schreibt einer auf, als Kommentar. Ja, das stimmt. Ich kann mich noch Qualis erinnern, wie das war, als man jung war.
Okay, alles klar. Also dann halten wir uns mal den Aktien mal fern. Ich weiß nicht, willst du noch über, ich wäre noch so viele Aktien auf der Liste, mit welchen Aktien beschäftigst du dich denn aktuell, dass wir das mal vielleicht sehen? Was findest du denn aktuell interessant?
Also weit oben auf meiner Liste, weil es vielleicht auch einer der großen Verlierer ist, sollte man noch was dazu sagen, ist Compass. Das ist diese Immobilienmakler-Plattform aus den USA. Die habe ich auch im Wikifolio, nicht besonders hoch gewichtet, aber mit einem fetten Verlust. Das ist die einzige Aktie, die da deutlich im Minus liegt. Da musste ich auch das erste Mal gemäß meiner Rule of 30 hier einen Nachkauf tätigen. Also ich habe ja so einen keine Stoppkurse, aber die eiserne Regel, wenn ein Buchverluste von 30% in irgendeinem Wert sind, zwinge ich mich zur Entscheidung. Entweder Verkauf, glattstellen oder aber nachkaufen und damit verbilligen und die Buchverluste auf deutlich unter minus 30% wieder absenken. In dem Fall habe ich mich fürs Nachkaufen entschieden. Das Unternehmen hat gerade noch einen Wert von 3,3 Milliarden und vorbörslich war es schon mehr als doppelt so teuer. Also sie sind auch erst seit ungefähr einem Jahr an der Börse. Es gibt auch gute Gründe, warum sie so unter Druck sind. Also ein Großaktionär ist zum Beispiel Softbank, so ähnlich wie mit Cathie Wood. Ja, also alle die Unternehmen, wo Softbank fett drin ist, haben momentan allein schon deswegen unheimlich zu knabbern. Aber nur weil jetzt ein ungeliebter Großaktionär da ist, der selber Probleme hat, das spricht ja noch nicht unbedingt gegen das Unternehmen. Mhm. Also ich halte recht viel von diesem jungen CEO, der bei Compass am Ruder ist. Der hat selber zu 18 Dollar die Aktie nachgekauft und jetzt stehen wir bei weniger als die Hälfte.
Also, 8,54 Dollar gerade.
Ja, genau. Also es ist auch unheimlich schwer vorherzusagen, wie das weitergeht. Ich bin auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite muss man vorsichtig sein. Die Börsenhistorie ist einfach noch zu kurz. Die haben im letzten Quartal 100 Millionen Nettoverlust ausgewiesen. Und dann ist die Aktie richtig abgerauscht. Das kann
ich natürlich wieder passieren. Ich glaube, da ist der Hund begraben, ne? Aktuell. Das habe ich ja gesagt vorhin. Genau. Alle Unternehmen, die aktuell Geld verbrennen, die werden in den Boden gerammt. Und zwar so vom Feinsten
einfach. Das stimmt. Und ich glaube, das sind tatsächlich auch viele Algorithmen, die da traden. Wo tatsächlich, es kommt ein Quartalsergebnis und da wird unterm Strich steht was Negatives und dann wird die Aktie verkauft. Im Falle Compass ist es so, Cashflow sollte in Zukunft ausgeglichen sein zumindest. Also Nettoverluste wird es noch länger geben. Einfach weil das Wachstum brutal ist. Die expandieren da in einem nach dem anderen Immobilienmarkt. Anders macht es mit der Plattform auch keinen Sinn. Also schauen wir mal.
Haben Sie für ein Umsatzwachstum aktuell?
Ach, die haben Umsatzwachstum brutal. Schau mal bitte nach. Ich komme mal einen Aktienguide rein. Ich will nichts Falsches sagen, aber es muss heftig sein.
Umsatzwachstum
100% oder so?
Ja, 91% Trading 12 Months. Ja.
So, und jetzt guck mal das Enterprise Value Sales Verhältnis an. Da siehst du ja,
0,55.
Ja. Was man natürlich nicht vergleichen kann mit einer anderen SaaS-Software-Plattform, weil die Kostenstruktur eben so ist. Die haben Bruttomargen von gerade mal 10% oder so. Aber auch da ist ein riesengroßer Hebel im Geschäftsmodell. Wichtig ist für mich, dass Quartal für Quartal die Bruttomargen steigen, der Cashflow nicht mehr negativ wird. Und da gibt es eine Kennzahl und die besagt, dass der Marktanteil von Compass sich mehr als verdoppelt hat innerhalb von 12 Monaten in den USA. Okay. Also ich glaube, sie haben 6% Marktanteil gerade. Und es ist halt die Spekulation darauf, dass der Marktanteil deutlich größer wird. Die Wettbewerber sind ja so alte Real Estate Häuser. Warren Buffett besitzt auch eines von denen, die eben nicht so gut mit Technologie unterwegs sind. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen sippenhaft. Also all diese Immobilienplattformen, die sind, egal wie das Geschäftsmodell ist, deutlich runtergekommen. Ich weiß nicht, ob du dich mit diesem iBuying-Geschäftsmodell auskennst, was Zillow auch eingeführt hat und Open Door betreibt. Da gab es ja tatsächlich Firmen, die waren der Meinung, mit dem billigen Geld, sie kaufen diese Häuser, die auf dem Markt sind, einfach alle auf und renovieren die ein bisschen und verkaufen sie wesentlich teurer wieder.
Das, was man auch so ein bisschen als Privatinvestor mal probiert, so habe ich früher auch mal überlegt, sowas zu machen mit ein paar
Wohnungen. Ja, das sind, also das geht alles super gut, solange Immobilienpreise steigen.
Ja.
Aber ist natürlich viel zu kapitalintensiv, das im großen Stil zu betreiben, gerade weil der Immobilienmarkt eben zyklisch ist. Und das musste die Immobilienplattform Zillow gerade zähneknirschend eingestehen. Die haben das Geschäftsmodell wieder beerdigt. Darauf ist die Aktie im Grunde und Boden gegangen. Es gibt eine andere Plattform, die heißt Open Door, also auch so ein IPO. Die setzen nur auf dieses iBuying.
Okay.
Bin gespannt, wie das ausgeht. Compass hat da das konservativere Geschäftsmodell. Die sind also eine Plattform für Makler und kaufen nicht selber eben die Häuser, sondern vermitteln diese nur. Und ich halte das für gesünder und schauen wir mal. Also Compass
ist gerade mal auf die Watchlist gesetzt.
Compass ist mit Sicherheit mein spekulativster Wert im Wikifolio, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist gut, dass wir jetzt drüber geredet haben. Sollten aber auch nicht zu viel darüber reden oder sagen. Es ist hochspekulativ. Die machen Verluste und es kann auch sein, dass ich da daneben lege. Aber das wissen wir in 2-3 Jahren.
Genau. Schauen wir mal die Quartalszahlen an. Könnte ja auch so ein Kandidat sein, wo es dann richtig nach oben poppt, wenn es gut aussieht, oder nach unten, wenn sie weiter viel Geld verbrennen oder irgendwie unter den Erwartungen. Ne?
Genau.
Kann in beide Richtungen gehen, genau. Oh, jetzt haben wir schon noch 15 Minütchen Zeit. Hast du noch irgendwas anderes, über das du sonst sprechen willst? Wir haben ja noch einiges auf der Liste. Was hast du noch so? Was findest du noch interessant?
Ganz hoch auf der Hitliste stand Palantir. Ich war noch nie in Palantir investiert und ich habe auch noch nie über Palantir geschrieben oder sonst was. Ich frage mich, warum schreiben alle Leute, ich möge was zu Palantir sagen. Ich habe tatsächlich eine sehr starke Meinung zu Palantir, die ich aber noch nie von mir gegeben habe.
Ich scheint ja nicht positiv zu sein, sonst hättest du ja die Aktie.
Also ich bin da super kritisch, einfach weil ich verstehe es nicht. Ich habe es versucht zu verstehen, aber ich höre immer nur, ja, das ist alles hochgeheim und wir haben die ganz tollen Millionen und Aufträge, 800 Millionen, glaube ich, war der letzte Regierungsauftrag der USA schwer. Ja, das ist alles ganz toll, aber Leute, schaut mal in die Bilanz. Palantir gibt es seit 20 Jahren und die haben 5 Milliarden Dollar verbrannt. Und für was? Also, sie haben einen Umsatzmix, der hohen Services-Anteil hat. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich eine skalierbare Software ist. Ich habe das Unternehmen nicht verstanden. Hier steht da, keiner checkt das Unternehmen. Ja, wenn es keiner checkt, dann sollte aber auch die Aktie keiner kaufen. Und die Aktie ist immer noch, nachdem sie jetzt, 70% verloren hat, ein Enterprise-Value-Sales-Verhältnis von 20. Also, wenn ich gehe nie short, wie du weißt. Ja, sowas mache ich nicht. Bin ein Long-Only-Investor. Aber wenn ich auf irgendeine Aktie short gehen würde, dann wäre das Palantir.
Ja, ich weiß, es gab ja wirklich mal diesen ganz krassen Hype, seitdem ist die Aktie massiv runtergekommen. War das nicht auch dort, wo der CEO sich ordentlich bedient hat? Ich glaube, das war der bestverdienste CEO oder so. Oder hat er nicht irgendwie ein paar hundert Millionen oder so verdient oder mit Optionen oder so? Keine Ahnung, aber ja, ich habe die Aktie auch nicht. Die haben aber auch immer solche, ich glaube, die können nicht so gut skalieren, weil er denen ihre Software erstmal mit Beratern über Wochen und Monate eingeführt werden.
Genau, ich habe das Gefühl, das ist eine Enterprise-Software im SaaS-Gewand, genauso wie hier für SAP oder so, diese Monster-Software, die du dann einführen musst in riesengroßen Projekten, wo die Millionen und Abermillionen von Services Umsatz machen. Ich kann mir nicht andersweise vorstellen, wie das hier so ein Enterprise-Value-Verhältnis von 20 ist. Also bei Palantir wage ich mir die Prognose, die sehen wir nächstes Jahr noch für die Hälfte des Geldes oder noch drunter, wie das, was wir haben. Jetzt schreibt da einer, der Frank Thelen ist da long, ja? Der Frank Thelen.
Ja, genau, der ist der große Fan.
Wir sollten den mal einladen, er soll es uns erklären, was mit Palantir auf sich hat.
Ich verstehe es nicht. Genau, oder bei ihm einfach mal nachfragen, woran das liegt. Genau, jetzt kam noch ganz oft die Frage zu PayPal, habe ich dir gerade eben gesehen. Du warst ja, soweit ich mich entsinne, das letzte Mal auch nicht ganz mehr so begeistert von PayPal, oder? Also ich habe es auch noch bei mir im Langfristdepot. Sie ist ja ähnlich wie viele andere Payment-Aktien deutlich gefallen. Das Umsatzwachstum ist ja auch deutlich zurückgegangen zuletzt. Und ich glaube, deshalb ist die Aktie jetzt auch massiv gefallen. Und vielleicht gibt es jetzt auch so ein bisschen Befürchtungen, dass es Margendruck gibt und so weiter. Ich weiß es nicht, aber wie siehst du die Aktie aktuell? Ist die jetzt, aber die verdienen ja eigentlich auch gutes Geld, ne? Also ich sehe es ja selber, was die sich an Gebühren abzwacken und so, ne? Das ist schon brutal einfach. Aber
Ja,
das
aber
Krasse ist halt, dass sie dass die, also ich glaube, die Händler oder die Unternehmen hassen das, PayPal anzubieten, aber die Kunden lieben es eben einfach, weil es so einfach ist und weil es gut funktioniert, ne? Weil man diesen Käuferschutz hat, weiß Gott was, ne? Weil es die nichts kostet, aber die Händler kostet es eben sehr viel Geld, ne? Deswegen, das ist schon krass. Die haben halt eine gute Marktstellung.
Die haben eine gute Marktstellung, aber ihnen wird von allen möglichen Seiten das Wasser abgegraben und der Wettbewerb wird härter. Also ich habe keine PayPal-Aktien. Ich kann auch nicht von mir behaupten, dass ich es tief analysiert hätte. Wir hatten, als ich früher den Digital Leaders Fonds beraten hatte, in den ersten 2 Jahren, glaube ich, waren wir in PayPal investiert. Das war natürlich auch noch eine andere Zeit. Also ich wüsste auch keinen Grund, warum ich mich jetzt wieder näher mit PayPal beschäftigen sollte. Ich habe da keine starke Meinung dazu und werde da auf jeden Fall an der Seitenlinie bleiben.
Okay, ja, ich werde auch auf jeden Fall mir jetzt die Quartalszahlen anschauen. Bei den letzten Quartalszahlen gab es einen riesigen Schub nach unten, so wie es bei Lending Club nach oben gab. Dieses Gap nach oben mit plus 20% war es, glaube ich, bei PayPal minus 10% oder minus 15% oder sowas. Und davon hat die Aktie sich auch nicht mehr erholt. Also, na, also aktuell gibt es da jetzt auch gerade keinen Grund, neu einzusteigen. Ich würde da auch erstmal abwarten, was jetzt das letzte Quartal so gebracht hat, ne? Und ob das jetzt wirklich so gut war, das Quartal, wir hatten es ja gerade eben, weil die E-Commerce-Umsätze jetzt schon enttäuscht haben, anscheinend auch in den USA und auch in Europa. Na, schwer zu sagen, deswegen bei PayPal erstmal abwarten, würde ich zumindest sagen. Genau.
Hier haben jetzt ein paar Leute Salesforce reingeschrieben. Ich glaube, ich weiß auch warum. Ich habe da vor ein paar Wochen einen sehr kritischen Artikel geschrieben auf meinem Blog zu Salesforce.
Okay.
Da bin ich arg kritisiert worden von einigen Salesforce-Fans. Ich weiß aber nie, ob es Fans der Aktie sind oder auch wirklich Fans der Software. Also ich habe ein gestörtes Verhältnis zu Salesforce, muss ich wirklich sagen, weil ich Kunde von Salesforce
Stefan,
war.
das ist meistens so, man wird dann immer sehr oft kritisiert, das sind halt Leute, die die Aktie im Depot haben und dann, es ist halt immer so, obwohl es 0,0 Gründe gibt, da fühlen sich Leute immer sehr schnell persönlich angegriffen oder so. Es geht sogar teilweise so weit, dass wenn man eine Aktie nicht im Depot hat, nicht mal was Negatives sagt, dass das schon reicht. Wieso hast du nicht das und das so ungefähr? Selbst dann fühlen sich Leute schon angegriffen, aber das ist halt einfach so, ne? Wenn man eine Aktie im Depot hat und jemand sagt was Negatives, dann
Ja.
finden das viele Leute einfach nicht gut.
Also das
Aber
Hauptargument von mir, also eigentlich habe ich zwei Argumente. Erstens, die Kunden hassen Salesforce. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ich war Kunde, ich würde nie wieder in meinem Unternehmen, wenn ich da was zu sagen habe, Salesforce einführen. Viel zu
okay, krass.
kompliziert, es gibt viel tollere Alternativen. Es gab ja viele Jahre gar keine Alternative zu Salesforce und deswegen mussten die Leute es benutzen und einführen, genauso wie SAP. Heute gibt es die Alternativen. Die Kunden versuchen von Salesforce wegzugehen, wenn sie irgendwie können. Also ich mag einfach kein Unternehmen im Depot haben, was die Kunden nicht lieben, sondern viele Kunden eben eher auf dem Absprung sind. Und das zweite, vielleicht noch gewichtigere Argument, die großen Übernahmen von Marc Benioff der letzten Jahre, die sind ja immer größer geworden. Das wirkt wie eine Droge. Um die Wachstumsraten aufrechtzuerhalten, brauche ich, wenn das organische Wachstum nicht reicht, eine Übernahme. Natürlich, der Cashflow ist super, die können sich das leisten. Sie sind aber jetzt genauso wie früher Oracle oder SAP bekannt dafür, dass sie überhöhte Preise bezahlen für die Übernahmen. Schaut euch die Bilanz mal an, wie viel immaterielle Vermögensgegenstände, also sprich Goodwill aus Übernahmen in der Bilanz steht. Es ist wirklich. Also fühle ich mich nicht wohl damit, deswegen Salesforce kommt bei mir nicht ins Depot, stehe ich dazu, auch wenn es vielen nicht gefällt, weil ja, ich weiß, es gibt Kennzahlen wie das Verhältnis vom Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Growth, also das PEG,
Pack Ratio, genau.
genau, PEG-Ratio, wie auch immer du es nennen magst, ist so eine, ich mag diese Kennzahl nicht, ja, die liegt bei weit unter, gerade hat einer geschrieben, 0,5. Mag sein. Ja, ist so, Aber das sind alles Kennzahlen auf den Nettogewinn. Erstens, ich würde immer den Cashflow vergleichen. Der ist auch gut bei Salesforce. Aber so ein bisschen in die Situation der Unternehmen reinblicken ist für mich mindestens genauso wichtig wie die reinen Zahlen.
Was findest du vom Produkt her besser? Viele haben jetzt auch zu Recht geschrieben, die Leute hassen noch SAP. Das habe ich damals auch mitbekommen. Ja. Ne? SAP fand auch jeder zu kompliziert. Ja. Ist auch teilweise so, ne?
Ja.
Das ist so kompliziert, dieses Programm einfach, und so riesig mittlerweile. Ja. Was gibt's denn für Alternativen zu viele, viele kleinere Produkte, ne, die man, wo man einzelne Bereiche mit abbilden kann?
Also für mittelständische Unternehmen, ich rede jetzt nicht unbedingt von den allergrößten Unternehmen der Welt, aber für ein Startup oder auch ein mittelständisches Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern, ich würde sogar sagen bis ein paar tausend Mitarbeiter, ist HubSpot eine tolle Alternative mittlerweile.
Mhm. HubSpot ist. Ja, da können wir auch noch über die Aktie kurz reden.
Ja, ist eine tolle Aktie, ein tolles Unternehmen, aber zum jetzigen Preis kein gutes Investment mehr. War ja eines meiner Kerninvestments sogar, war vor 1,5 Jahren, glaube ich, mal hochgewichtet in meinem Wikifolio. Auch bei Digital Leaders Fonds hatten wir es fett drin. Aber der Kurs war ja jenseits von Gut und Böse. Die waren ja bis auf 800 Dollar, glaube ich, hoch. Und haben sie auch halbiert jetzt innerhalb von ein paar Wochen.
Und ich gucke gerade mal drauf, ja genau, von 850 Dollar auf unter 500. Jetzt wieder, Markt dreht übrigens gerade so ein bisschen hoch. Turnaround Tuesday kann kommen, mal schauen.
Ja, ich meine, zu HubSpot, nein, ich kann keine Hoffnung machen, dass der Kurssturz da vorbei ist oder dass das jetzt wieder Kaufkurse sind. HubSpot ist viel zu teuer gewesen. 24 Milliarden Enterprise Value immer noch. Enterprise Value Verhältnis Sales von 20. Das ist auch kein Unternehmen, was sich jetzt mal eben in einem Jahr noch verdoppelt vom Umsatz. Die müssen froh sein, wenn sie sich bei so einer 30% organischem Wachstum stabilisieren. Und das ist auch aller Ehren wert. Das ist ein High-Growth-Unternehmen. Wenn das Unternehmen eben eine gewisse Größe erreicht hat, ist es kaum noch möglich, mit 50-60% im Jahr zu wachsen. Da gab es jetzt so eine Sonderkonjunktur durch Corona. Das ist vorbei, aber ich glaube, wir müssen alle kleinere Brötchen backen. Und auch bei HubSpot übrigens. Also ich bin auch übrigens jetzt Kunde von HubSpot. Hier Aktienguide haben wir vollkommen auf HubSpot basierend das Backoffice aufgebaut. Es ist eine fantastische Software, also verbindet ein CRM-System mit einem Marketing-Automation-System. Kannst unheimlich viel damit machen, aber nicht jede gute Software und nicht jedes gutes Unternehmen ist zu jedem Preis ein gutes Investment. Ich glaube, das ist wichtig.
Okay, dann können wir vielleicht nochmal zum Abschluss. Hast du noch eine Meinung zu DocuSign? Die hat es ja richtig zerlegt. Ne? Da war ja der Ausblick extrem schlecht. Ich weiß gar nicht, ich hatte mir darüber früher mal gesprochen. Thema digitale Unterschriften und so weiter und dann Verwaltung.
Die Aktie. Ich weiß gar nicht, warum war der Ausblick extrem schlecht? Es konnte doch keiner ernsthaft glauben, dass diese Corona-Sonderkonjunktur, die das mal dann auf plus 50% Wachstum katapultiert hat, dass das bestehen bleibt. Ich muss mal
jetzt. Der Markt hat es auf jeden Fall so geglaubt, aber der CEO hat, glaube ich, auch selbst gesagt irgendwann, sie sind enttäuscht, dass sie da irgendwie nicht gut performt haben oder sowas, oder sie wollen irgendwas anpassen jetzt noch, dass sie selbst so ein bisschen enttäuscht sind mittlerweile, und das ist natürlich geschmacklos. Auf jeden Fall hat die Aktie sich nie von diesem Gap nach unten erholt und ist jetzt auch vom Hoch, hat sie sich mehr als halbiert, ne? Wobei sie immer noch 25 Milliarden wert ist.
Ich will dir mal was zeigen hier. Also, das ist so ein Blick 3 Jahre nur. Da siehst du die vor Corona und dann kommt Corona. DocuSign kommt von einem Wachstum von 35% ungefähr. Ja? Dann kam Corona und das Wachstum ging hoch auf mal hier über 50%. So, es ist ganz normal, dass das jetzt zumindest wieder bis auf die 30% runtergeht. Und wahrscheinlich, da DocuSign in der Zwischenzeit viel größer geworden ist, werden selbst die 30% ambitioniert sein. Ich habe das Gott sei Dank ja richtig erkannt. DocuSign war hochgewichtet bei mir im Portfolio. Ich habe es fast komplett verkauft mit großen dreistelligen Gewinnen. Jetzt finde ich DocuSign gar nicht mehr so teuer. Lass mich mal angucken hier. Wo sind wir denn hier? Enterprise Value Sales Verhältnis. Hier, ich liebe ja diese High Growth Investing Analyse bei Aktienguide, wie du weißt. Wir sind jetzt von der Bewertung tatsächlich wieder hier.
Da, wo wir vorher waren, ne?
Wo wir vorher waren, ganz genau. Das heißt, dass die Bewertung jetzt, die ist okay 35% Wachstum, mehr brauchst gar nicht mehr. Mhm. Aber ich sehe auch, dass 3 Jahre Minimum von dem Enterprise Value Sales Verhältnis war 8. Jetzt haben wir immer noch 13. Mhm. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist noch kein Schnäppchen. Aber DocuSign verdient ja auch wirklich gutes Geld. Und DocuSign ist vor allen Dingen, ich finde es unschätzbar, dass das Tool nicht mehr wegzudenken ist. Ja, also DocuSign wird uns bestehen bleiben. DocuSign ist jetzt die Frage, wo ist der Einstiegszeitpunkt? Es kann noch viel weiter runtergehen. Aber DocuSign wird es in 5 oder in 10 Jahren in führender Position am Markt noch geben. Einfach weil man heute, will man elektronisch unterschreiben, dann macht man DocuSign. Ja, klar, gibt es von Adobe eine Alternative.
Ja, sagen schon, viele, genau, Adobe.
Ja. Ja, aber wer benutzt die schon?
Ja, das stimmt. Also findest du DocuSign mittlerweile sogar auch wieder interessant. Ja. Wir warten jetzt mal die nächsten Quartalszahlen ab. Die Aktie ist schon wieder am Tief nach diesem Abriss. Ja. Ich glaube, Kate DeWood hatte da auch mal zugekauft und dann wieder verkauft. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Manchmal macht die auch ganz komische Sachen. Kauft in den Dip rein, die Aktie fällt weiter, dann verkauft sie wieder mit Verlust. Also ganz komisch.
Ich kann dir sagen, die Cathy Wood, die ist wirklich getrieben in ihrer eigenen Strategie. Die hat so vielen Problemen zu kämpfen jetzt, was Abflüsse und Zuflüsse angeht, mit den Milliarden, mit denen sie jongliert, sind das ja selbst kleine Unternehmen. Die kann ja eigentlich nur noch mit den Nvidias und Teslas dieser Welt jonglieren. Wenn sie hier wie wir mit DocuSign oder Pure Storage oder sonst was rumhantiert, da bewegt sie ja sofort die Kurse, wenn sie nur kleinste Dinge macht. Ja. Also insofern, ich bin froh, wenn Cathy Wood nicht mit mir gemeinsam in irgendeinem Wert drin ist.
Ja, aktuell tut es auf jeden Fall ordentlich weh. Na, da wird man richtig verprügelt. Vielleicht als allerletztes können wir noch mal ganz kurz auf Peloton zu sprechen kommen. Bist du noch auf deinem Peloton-Bike immer am Fahren oder nur mal als kleiner Indikator oder hast du es jetzt auch verstauben lassen bei dir im Keller?
Gestern war ich drauf. Jetzt im Winter bin ich wieder regelmäßig drauf. Im letzten Sommer allerdings ist es sehr wenig geworden. Und ich bin auch weniger drauf, jetzt, wo das Fitnessstudio wieder aufhat. Also heute war ich zum Beispiel im Fitnessstudio. Ich bin jetzt keiner, der sagt, ich habe jetzt das Peloton im Keller, deswegen kündige ich das Fitnessstudio. Wenn ich mich entscheiden müsste, weil ich, was weiß ich, finanziell nicht die Möglichkeiten hätte, mir beides zu leisten, dann würde ich mich tatsächlich fürs Peloton entscheiden. Aber wenn du mich jetzt nach dem Investment-Peloton fragst, da bin ich ja schon, also für mein Wikifolio war das nie drin. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es so schnell so bergab geht mit der Peloton-Aktie.
Ich auch nicht.
Ich glaube, dass Peloton jetzt ein Übernahmekandidat ist. Ich glaube nicht, dass sie in 2 Jahren noch unabhängig sind. Und ich tippe auf wahrscheinlich eher Nike als Apple als strategischer Käufer. Ich
denke, Nike wird auch gut passen.
Ist eher eine Übernahmespekulation jetzt. Vielleicht sogar Adidas.
Ja, also die letzten, die haben sich ja echt verzockt. Ne? Kapitalerhöhung haben sie, glaube ich, gemacht am Tief. Fast dann hatten sie viel zu viel Lagerbestand anscheinend jetzt irgendwie aufgebaut. Und es gab ja auch noch, glaube ich, Meldungen, dass sie jetzt irgendwelche Entwicklungen einstellen, weil sie zu hohe Kosten haben und so weiter. Und jetzt hauen sie ihre Bikes raus mit riesigen Rabatten. Also, und gleichzeitig gehen alle Leute wieder eher ins Fitnessstudio. Krass, ne? Also, ja, die sind 11 Milliarden sind sie noch wert, ne? Also, eigentlich gar nicht mehr so teuer, aber das Subscription-Business ist auch noch gut gestiegen zuletzt.
Ja, also ich glaube nicht, dass Peloton am Ende des Tages für unter den jetzigen Preisen verkauft wird. Also, ich glaube, Peloton wird verkauft werden. Ich glaube nicht, dass Peloton sehr günstig sein wird. Also wenn ich Apple wäre, würde ich versuchen, Peloton zu kaufen. Ja, also die wäre eine tolle Kombination. Apple hätte den einen Schlag, das Health-Segment für sich entschieden, denke ich.
Ja, aber das war eigentlich, und 11 Milliarden, gut, mit einem Aufschlag. Vielleicht würden sie dann 15 Milliarden zahlen. Was verdienen die im Quartal? Das verdienen die doch in ein paar Wochen so viel Geld mittlerweile. Ne? Das ist schon absoluter Wahnsinn.
Jo. Naja. So. Okay. Haben wir es wieder geschafft für heute, oder? Wir stehen zwar noch ganz viele
perfekt. Aktien wir auf der Liste. Wir konnten leider wieder nicht alles durchsprechen, aber sehr, sehr vieles. Die nächsten Sachen haben wir vorhin schon kurz besprochen. Vielleicht machen wir auch einfach mal einen kleinen Podcast. Dann kann man nochmal die Sachen alle durchsprechen, die wir jetzt nicht geschafft haben. Ja, mega, dass so viele Leute auf jeden Fall dabei waren von euch. Ne? Ich glaube, das war ja fast Rekord hier, 1500.
Also für uns war es, glaube ich, Rekord. Ich habe irgendwann 1500 gesehen, ja.
Ja, genau. Jetzt sind ein paar rüber zum lieben Markus Koch, der wahrscheinlich gerade berichtet, dass die Nasdaq sich vom Tief erholt und nur noch 0,87% im Minus ist. Also ein paar Aktien drehen ins Plus. Mal schauen, ob das anhält.
Hier bin ich wieder mal froh, dass ich nicht jeden Tag hier so wie du die Kurse beobachte, sondern ich gehe jetzt in den Feierabend, während du wahrscheinlich noch eine Abendschicht
hast. Ich gucke noch ein bisschen jetzt, genau. Also, danke euch, gell? Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zugucken. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.